glaube, das ist für mein Werk ganz, ganz wichtig ist, diesen Schritt zu machen. Ich glaube, dass ich das meinen Hörern, meinem Werk und mir selbst auch schuldig bin. Und ehrlich, die Platte nochmal zu machen, auch mit diesem Wissen, es ist das letzte Mal, hat so viel Freude gemacht. Ne? Es war immer mal dazwischen, dass man dachte, oh, das machen wir jetzt nie wieder. Was wehtut, ne? Was mich schmerzt. Ich mache ja auf dieser Platte auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass mir das schwerfällt. Ne?
Ja.
Aber ich halte es halt für das Richtige. Und vielleicht habe ich die Arbeit an der Platte dadurch einfach auch nochmal viel mehr genossen. Ne?
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrasen, Phrasen.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Weißt du, jetzt bin ich schon so lange dabei und trotzdem gibt es Menschen, wenn ich mit denen spreche, dass ich mich dann immer noch fühle wie ein Rookie, weil sie halt noch länger dabei sind. Und das sind aber die Momente, über die ich mich sehr freue, weil es Gespräche werden, die meistens auch den Rahmen sprengen. Und das hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal. Und dann kriege ich diese Nachrichten und sehe das alles, was passiert. Und dann werde ich richtig wehleidig und melancholisch und so. Und auch wenn du das schon auf dieser Reise jetzt gerade bestimmt schon 85 Mal gemacht hast, freue ich mich trotzdem, dass auch wir beide über das Traurige, was du davor hast, unterhalten können. Moses Pelham, schön, dass du da bist.
Danke fürs Sagen. Wäre doch schade, wenn wir es nicht machen, oder?
Genau das. Und ehrlicherweise, ich muss dir auch gestehen, bei dir gehe ich davon aus, der Terminkalender ist ein Bastard, weil das wahrscheinlich, wenn du sowas verkündest, seit einem Jahr Amok ist. Bei mir verschieben sich Realitäten krass so in eine andere Richtung, dass ich immer weniger Zeit für ganz viele Dinge habe. Und trotzdem ist es genau, wie du gesagt hast, mir eine Herzensangelegenheit, einmal darüber zu sprechen, warum du das eigentlich machst. Weil ich glaube auch, die Blickwinkel auch immer unterschiedlich sind. Und ich gucke auf das, was du da gemacht hast. Ich war sehr glücklich, als ich mit dabei war, als du sich 5 Dekaden jeweils Chartrelevanz, bin ich extra nach Berlin gekommen dafür, um auch mit dabei zu sein und so. Du hast schon ganz schön was hinterlassen, ne? Und jetzt mit all dem Gequatsche drumherum, 100.000 Leute fragen dich, Interviews, Tour, Album. Jetzt ist es wirklich kurz davor. So, bist du traurig?
Ja, ich müsste lügen, wenn ich jetzt irgendwie verhehlen wollte, dass da irgendwie eine gewisse Wehmut ist, logisch. Ne? Also, da ist eine Wehmut. Aber ich sagte in so einem anderen Interview, wenn es nicht wehtut, ist es nichts wert. Und ich glaube halt, dass es ja oft so, ne, dass das, was man für richtig hält, nicht nur angenehm ist.
Mhm. Ne?
So ist es auch hier. Ne? Ich glaube, dass es für mein Werk ganz, ganz wichtig ist, diesen Schritt zu machen. Ich glaube, dass ich das meinen Hörern, meinem Werk und mir selbst auch schuldig bin. Und ehrlich, die Platte nochmal zu machen, auch mit diesem Wissen, es ist das letzte Mal, hat so viel Freude gemacht. Ne? Es war immer mal dazwischen, dass man dachte, oh, das machen wir jetzt nie wieder. Was wehtut, ne? Was mich schmerzt. Ich mache ja auf dieser Platte auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass mir das schwerfällt. Ne?
Ja.
Aber ich halte es halt für das Richtige.
Ey, 100% Co-Sign. Und der stecken
zum Abbild des Lebens, ne?
Ja, genau. Da stecken halt so viele Dinge drin. Du bist jetzt ja schon ein paar Tage dabei. Und den Moment zu finden, wann man dem, wofür man bejubelt ist, wofür man gefeiert wurde, wofür man Erfolge hat, wofür man Zenit erreicht hat, das, was dich selber auch immer angetrieben hat, was der Grund war dafür, warum du aufgestanden bist, warum du nächste Schritte gemacht hast und so, dem so dann sachlich im Prinzip gegenüberzutreten und so eine Entscheidung zu treffen, die natürlich emotional, aber auch irgendwo sachlich ist, finde ich hoch beeindruckend. Denn du wirst ja links und rechts um dich rum ja auch beobachtet haben, wie im Zweifel deine Vorbilder, auch wenn es nicht um Vorbilder geht, aber in der musikalischen Welt, wie sich Menschen damit beschäftigen, wenn sie eine Legacy haben. Da muss man ja erstmal hinkommen, dass man die hat. Dass die Menschen überhaupt bereit sind, über Dekaden jemandem zu folgen und dabei zu sein. Um dann darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich damit um, mit diesem Rucksack.
Voll.
So. Ist das quasi dann auch, gehen wir mal anders. Der Prozess dahin, war das der? Also, weil du hast ja, wir kennen dich. Du bist ein super, super angenehmer Mensch, mit dem man sich unterhalten kann. Auf Platte gerne auch mal jemand, der halt Frankfurter Schule ist. So, und auch battled und trotzdem eine Reflexion dessen, wo stehe ich eigentlich? Wo bin ich? Was möchte ich noch machen? So. Kein Fragezeichen, aber das brauche ich bei dir manchmal nicht. So, ist das der Prozess, durch den du durchgegangen bist?
Ja, ich glaube, ich habe vor 6 Jahren zum ersten Mal den Gedanken gehabt, dass ich im Gegensatz zu den meisten Leuten eben nicht eine letzte Platte machen will, von der ich irgendwie 3-4 Jahre später merke, dass die letzte Platte war. Ich habe zwar Geteiltes Leid 3 schon gesagt, ne? Ich glaube nicht, dass es meine letzte Platte ist, aber wenn es meine letzte Platte wäre, wäre ich glücklich damit. Aber über die Zeit reifte in mir so der Wunsch danach, eine Platte zu machen, die sich damit beschäftigt, dass die letzte Platte ist. Und ich halte es auch für Kunst, ne? Zu sagen, ne, wie es bei Röhler im Hartrein-Projekt war. Ne, mit Ansage, es gibt nur 2 Studioalben. Das habe ich auch bei The KLF ultra gefeiert.
Ja,
ein bisschen auch wie bei einer Show, ne? Und es macht Bumm und die sind weg. Das gefällt mir einfach, ne? Ich halte es für einen künstlerischen Schritt. Und hey, wie gesagt, ist doch klar, dass jemand, der irgendwie zumindest mal die letzten 31 Jahre darum gekämpft hat, dass seine Kunst so klingt, sich so anfühlt, so aussieht, so dargereicht wird, wie er sich's vorstellt, dass der das Ende nicht irgendwelchen Dritten oder dem Zufall oder sonst was überlassen will.
Ja, das ist der fast der wichtigste Punkt. Denn wo stehst du selber als Künstler? Du weißt selber, irgendwann ist man da, dann wollen sie an alle, dann irgendwann ist man länger da, dann fangen Leute an, vielleicht dich auch zu kritisieren, dann kommt der Zeitgeist, spielt mit einer Rolle, dann versucht man als Künstler vielleicht sich entweder davon frei zu schwimmen oder genau damit zu gehen, dann ist es Business, dann ist es Kunst. Du bist ja bestimmt auch durch all diese Metaphern sammeln hier, durch all diese 14 Seen gelaufen oder hast auf all diesen Planeten rumgestanden, hast dir natürlich wirtschaftliche Fragen gestellt, Relevanzfragen gestellt, Zenitfragen, vielleicht auch selber einen Kampf mit Eitelkeiten gehabt und sowas alles. Was hat dabei geholfen, das zu entzerren? So, einfach das Alter und das Bewusstsein? Weil ich habe schon das Gefühl, es werden nicht alle in der Lage sein, so einen sauberen Cut zu machen, mit dem Bewusstsein darüber, wo sie stehen, was für eine Legacy haben, wo die Reise hingeht und selber in den Spiegel sagen, gucken zu können und sagen, nee, reicht jetzt.
Ja, das sind schon, das ist schon ein Ringen, ne? Also, wie gesagt, es tut auch ein bisschen weh. Wie ich sagte, ne, manchmal weiß man, das ist richtig, aber es ist trotzdem schmerzhaft. Das ist der Punkt, an dem ich bin. Ne? Ich glaube, dass das Werk das braucht. Und ich habe, wie gesagt, die letzten 31 Jahre für dieses Werk gekämpft. Ich werde auch am Ende für dieses Werk entscheiden und nicht für irgendwas, worauf ich gerade mal Bock habe, irgendeine Laune oder irgendwas.
Aber wenn man so auf dann diese 30 Jahre guckt und auch auf ja, über 30 Jahre Deutschrap, ne? So, ist das noch dein Ding? Oder ist auch das Genre, wie es sich verändert hat, auch der Grund, warum man dann irgendwann sagt, ich fühle mich nicht mehr in dem Plattenregal zu Hause, fühle vielleicht auch nicht mehr das Momentum, irgendwie so den Kampf um Zeitgeist, all diese Dinge, sind das Parameter gewesen?
Ja, ich habe schon das Gefühl, da so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein. Weißt du, also das, ich meine, das ist ja, das sagte ich ja auf Wunder in Emuna vor 5 Jahren schon, ne? Meinst du, die meinen, was ich meine, wenn sie Hip-Hop sagen? Und die Antwort darauf ist natürlich, nein, Mann, meinen sie nicht. Ich meine was ganz anderes. Aber das ist ja auch erstmal überhaupt kein Problem, ne? Ich habe mich, ehrlich gesagt, nie so zu irgendeinem Zeitgeist Ding, es sei denn, ich habe ihn selbst irgendwie gesetzt, zugehörig gefühlt. Weißt du, das war ja, ich war ja jetzt nun zu keinem Zeitpunkt meiner Karriere irgendwie in so einem Ding, wo man sagt, ja, gut, die sind das und das, sondern es war immer, ja, der ist irgendwie anders. Also das alleine ist es nicht, aber da hat sich einfach so viel getan, dass ich mich da nicht mehr richtig fühle. Und pass auf, irgendwann ist eh Schluss, doch klar. Dann lieber nach meinen Bedingungen. Und ich habe es so genossen, nochmal mit den Leuten zusammenzukommen im Dezember, die von denen wirklich manche diese Kunst 31 Jahre in ihrem Leben hatten. Da ist echt auch viel geflennt worden, sage ich dir ehrlich. Aber das war schön. Also für mich war das so ein bisschen Dienst an meinen Hörerinnen und Hörern, ne, zu sagen, komm, wir führen uns nochmal vor Augen, was da für Wunder geschehen sind, ne? Wie schön das war, was wir da alles hatten, und nehme irgendwie geordnet voneinander Abschied. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich halt auf der Tour gemerkt, dass es auch für mich eine Gelegenheit ist, dasselbe zu tun. Ne? Mir selbst nochmal vor Augen zu führen, wie toll das ist, und es selbst nochmal zu genießen, diese Menschen nochmal zu sehen, ihnen in die Augen zu schauen und so. Das war schon geil.
Ich bin ganz dankbar und glücklich dafür, dass ich ja jetzt auch dadurch, dass ich schon ein bisschen dabei bin, mit Künstlern und Künstlern diese Wege auch gemeinsam so ein bisschen gehe. Und ich nenne es auch ein bisschen das Älterwerden, das Fokussieren darauf, worum geht's eigentlich. So, du hast genug Erfolge gefeiert in deinem Leben, und es gibt da bestimmt auch immer den Punkt, wo du danach dann dem hinterherjagst, weil man auch bestimmtes Licht gerne mag. Das ist ja ganz offensichtlich. Deswegen steht man ja frühen, weil man diese Scheinwerfer haben möchte. Und dann aber an den Ruhepol zu kommen und sich selber zu überlegen, nee, jetzt konzentriere ich mich auf das, worum es mir geht, was das mir wichtig ist. Vielleicht auch das, sich wieder vor Augen zu führen, die Essenz dessen, warum man das eigentlich alles gemacht hat. Das ist immer ein sehr, sehr schöner Prozess. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dich auf Tour beobachtet oder begleitet hätte, hätte ich genau den Moses Pelham gesehen, der quasi einfach beseelt davon ist, Kunst zu machen und alles andere beiseite schiebt. Und so stelle ich mir auch den ganzen Prozess vor.
Aber so einfach, also ne, das, was du sagst, ist alles richtig. Aber das ist halt nicht alles, was da wirkt. Denn, ey, ich lieb's halt, Plattenfirmen. Ne? Ich habe mich mit nichts so intensiv auseinandergesetzt, ne? Und dafür ja auch so manches entbehrt. Weißt du, irgendjemand, als wir mit dieser Meldung rausgingen, das ist ja jetzt so bestimmt 14 Monate her, hat irgendjemand geglaubt, mich zu zitieren, ne? Oder geglaubt zu sagen, wie ich empfinde. Ne? Und es war so, Moses hat keinen Bock mehr zu rappen. Das Gegenteil ist richtig. Ich liebe das wie am ersten Tag wahrscheinlich mehr. Ne? Weil ich viel mehr darin gefunden habe, als ich am ersten Tag darin erkennen konnte. Ich liebe das mehr als am ersten Tag. Also das Gegenteil ist richtig. Wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe Oberbock. Aber ich weiß halt, dass in dieser Welt alles endlich ist. Und ich will es halt nach meinen Bedingungen beenden.
Hast du das Gefühl, dass du genug Respekt für das, was du gemacht hast, in den letzten Jahren bekommen hast? Von Fans wie von Öffentlichkeit?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wen du fragst, ne? Also, ne? Von wem jetzt genau? Das sind Menschen, die zu mir kommen und sagen, das Lied hat mein Leben gerettet, die ein Bild von mir auf dem Arm tätowiert haben, die meinen Namen tätowiert haben, die irgendwelche Textzeilen tätowiert haben, so. Was sollen die mir noch geben? Was sollen die noch tun, um mir gegenüber zu dokumentieren, wie wichtig meine Kunst für sie war? Aber dann gibt's natürlich andere, die überhaupt nicht gehört haben, was ich getan habe. Aber ehrlich gesagt, ab einem bestimmten Punkt geht's natürlich um die nicht mehr, sondern während es am Anfang für mich vor allen Dingen Auseinandersetzung mit mir selbst war, ne, ein Weg, mir mich selbst zu erklären, mir die Welt zu erklären, ne, fand ich auf diesem Weg halt Menschen, die sagten, ey, das, was du da erklärt hast, empfinde ich genauso. Ne? Das sind die, die ich meine wahren rechten Hörerinnen und Hörer nenne. Da ist schon echt so manches passiert, was echt auf meiner Perspektive an Wunder grenzt.
100%.
Da fühle ich mich auch wirklich gehört und verstanden.
Ey, auch auf 100%. Und das ist ja aber auch das, was die Verbindung mit den Fans ausmacht und warum die auch über Dekaden wie bei dir auch eine Verbindung schafft. Künstler wollen ja aber auch quasi, und du bist ja nun mal prädestiniert mit dem, wie du angefangen hast, wofür du gestanden hast, dafür Respekt dafür haben, einfach reinrufen und dann die Props dafür zu kriegen, was man kann. Und ich finde, auch jetzt hört man in vielen Zeilen auch immer noch diese bestimmten Parameter, an denen du misst, wo Qualität, also Qualitätsparameter wie Skills zum Beispiel total relevant sind. Und auf der anderen Seite, damit verbunden ja auch immer der Kampf um Respekt. So, hast du den heute noch? Also willst du heute noch, bis zur letzten Sekunde, willst du, dass die Leute Respekt vor dir haben, oder war das irgendwann scheißegal?
Nee, da müsste ich lügen, dass mir das scheißegal ist. Natürlich. Und ja, also, aber auch hier, doch nicht von jedem. Bruder, du verstehst doch überhaupt nicht, worum es hier geht. Was soll ich mit deinem Respekt? Ne? Aber natürlich von jemandem, der was davon versteht, natürlich. Und ne, während ich daran arbeite, prüfe ich das ja dauernd auf irgendwelche Standards, ne? ist das wirklich geil, was du da hast? Frage ich mich dauernd. Und ich würde mal sagen, ne, dass der allererste, von dem ich dafür Respekt haben will, ich selbst bin. Ist das was, was du da hast, Junge?
Ja, aber warst du immer so?
Alles gegeben, ist das was? Und dann im nächsten Schritt, natürlich, wenn ich das zu Ende führen darf.
Ja, sorry, tut mir leid.
Ey, ne, ich habe für diese Tour 27 Kilo abgenommen, um da in der Form zu sein, die ich von mir wollte.
Crazy.
Ich will schon, dass meine Leute, die das irgendwann mal liebten, nicht sagen, ja gut, es ist auch langsam Zeit gewesen, sondern ich will, dass du sagst, Bruder, du bist in der Form deines Lebens.
Es ist so krass, wie du damit ja dafür sorgst, dass dieses Momentum, was du jetzt schon ein paar Mal betont hast, wirklich eins von dir gesteuert ist.
Ja, okay.
Wie viel Angst hattest du davor, dass Leute irgendwann, also oder ist das auch die Angst davor, dass andere Menschen sagen, ach komm, Moses Pelham, das ist ja auch durch, ne? Vor dieser Reaktion, wie viel Angst hattest du davor als Künstler, auch in den letzten Jahren? Weil ich meine, in der Länge ist das ja immer wieder irgendwas, was kommt und was ja wahrscheinlich auch vielleicht sogar vorher schon mal irgendwie bei dir angekommen ist.
Ja, aber guck mal, das habe ich doch von Anfang an gehört.
Auch wieder.
Dass irgendein Hurensohn, der nix kann, sein Maul aufreißt. Das ist doch für mich mein täglich Brot. Weißt du? Also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, als Rapper gehört das so mit dazu, im Gegensatz zu irgendeinem Country-Sänger oder so.
Ja, also wahrscheinlich,
dass du
ja
dauernd getestet wirst. Ne, dass dauernd irgendwie jemand irgendwie jetzt 2 Wochen an der SAE ist und sagt, ja, die Snare ist scheiße gemischt. Bruder, du hast dich zum ersten Mal damit beschäftigt, wie eine Snare gemischt wird und jetzt willst du mir ein Maul anhängen über das Thema, worüber du halt gerade was gelernt hast. Bitte, ich will diese Unterhaltung nicht hören. Also auch da, man muss da wirklich immer wieder sagen, okay, wer sagt denn das? Wer sagt denn das, warum? Aber nochmal, ist doch klar, dass ich nicht nach all den Kämpfen, die ich geführt habe, nicht am Ende dastehen kann und selbst finden kann, dass das, was ich mache, wack ist. Und zwar nicht aus so einer Schutzhaltung, sondern ich muss dafür sorgen, dass das keinesfalls wack ist in meinen Augen und denen, die davon was verstehen.
Krass, ist krass, wie reflektiert das ist. Und am Ende des Tages, glaube ich, auch eine hohe Kunst, so weit rauszoomen zu können auf das eigene Werk, um das so ein bisschen zu betrachten. Denn das ist Ego zur Seite schieben, obwohl du das Ego brauchst, damit es so gut wird, wie es wird. So ist natürlich ein total mutigen Schritt.
Also das, was ich meine, da wirken halt zweierlei, ne?
Ja,
also
genau.
Mindestens, also wirkt noch viel mehr, aber diese beiden enden.
Und da gibt es ja viele Kreise. Wie kritisch ist der innerste Kreis um dich herum immer mit dir als Künstler gewesen?
Und es kommt auch hier wirklich sehr drauf an, wer, ne? Es gibt Leute in meinem Freundeskreis, die wirklich sich überhaupt nicht für Rap interessieren.
Ja, ne? Das Beste, was man haben kann, im Zweifel.
Ja, gut, aber die sagen bei allem, schön.
Schön.
Aber ganz klar, das ist schön. Krass, ja. Also ich bin jetzt nicht mit so vielen Rappern befreundet. Und ne, wahrscheinlich ist es auch cool, dass es Leute gibt, die meine Gefühle nicht verletzen wollen und so. Ne? Nur manchmal ist das halt nicht das, was du brauchst. Während es ganz oft ganz wichtig ist, sowas zu haben, ne? Kommt so ein Punkt, wo du sagst, pass auf, ich will, dass du mir mit aller Deutlichkeit sagst, was du empfindest. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich würde eigentlich sagen, dass mein größter Kritiker immer ich selbst war.
Ich wusste, dass das deine Antwort ist. Weil du ja auch ehrlicherweise schon immer jemand bist, der, ich habe schon das Gefühl, auch sehr reflektiert auf das gucken kann, was er machen kann. Trotzdem wahrscheinlich aber auch das Selbstverständnis von sich selber so groß ist. Was willst du mir hier reinquatschen, Junge? Also ich glaube schon, dass das auf deine Augenhöhe zu kommen, um mit dir darüber zu sprechen, was du da machst, für Außenstehende schwierig ist. So, vor wem hat Moses Pelham Respekt? Wer ist derjenige, der ihm sagen kann, das cool und das nicht cool? Was sind die Parameter dafür? Und dafür habe ich dich kennengelernt als jemand, der viel zu groß und selbstbewusst für alles steht, was er macht, als dass er da irgendjemand dran kratzen lässt.
Ja, ich glaube, bis ich was rausgebe, ne? Oder überhaupt erst sage, okay, ich bin ready, das jemandem vorzuspielen, ist das schon so ein paar Kammern durchlaufen. Deshalb wird es halt so manche Sachen nicht geben, die du mir sagen kannst, ne?
Also, ne, wenn, weil du vorher schon kritisch genug mit dir selber immer gewesen
voll,
bist.
Voll, ne? Ja, aber ja, all das, ne, ist ja überhaupt keine Garantie dafür, dass es dich rührt, ne? Dass es dich zum Weinen bringt, dass dein Herz erreicht und so. Da gibt's auch fantastische Rapper, ne, die mehr als 10 Jahren einfach mein Herz nicht mehr berühren. Und ich weiß, pass auf, der ist krass, ultra krass. Aber irgendwie interessiert es mich halt nicht. Und es ist überhaupt nicht respektlos oder sowas gemeint. Ne? Ich weiß einfach, es passiert bei mir nichts. Und bei allen handwerklichen Fähigkeiten, ne, die ich voll wichtig finde, ne, ist das aber letztlich das natürlich, worum es geht. Ne? Rührt es dich.
Ja,
genau. Und dein Herz macht.
Ich hab das ganz krass bei ganz vielen amerikanischen Künstlern, die ja meine Jugend und Kindheit geprägt haben. Heute ein Public Enemy Album. Kriegt mich nicht. Da bin ich weit von weg. Was da drin gesteckt hat. Was andersrum mich wiederum überhaupt hier reingesogen hat. So. Und trotzdem habe ich den größten Respekt vor der Legacy an sich. Es gibt keine Diskussion darüber. Aber dann den Punkt zu finden, dass du trotzdem auch und das merke ich ja bei dir, wenn ich das Album höre, wenn ich alles höre, was mir rausgekommen ist, man merkt ja schon, dass das irgendwie da sein will, im Jetzt vernünftig funktionieren möchte, weil du vielleicht nicht nur zu sehr in dir selber funktionieren und gucken wolltest, sondern weil da genug mit drin steckt. Und das ist ehrlicherweise die hohe Kunst. Plus dann halt am Ende da leider noch für sich zu entscheiden und damit ist dann auch gut. Denn da sind wir bei dem Ego. Hast du, wenn du so draufblickst, jetzt auch das Gefühl, ist der beste Moses aller Zeiten?
Ich bleib immer bei diesem Ego-Ding hängen, ne? Weil
ja, ja. Es
ist natürlich auch voll Ego zu sagen, nee, und eben ist Schluss, und zwar, weil ich Bock hab.
Ja,
und wie ich
genau.
Bock hab.
Ja.
Ne? Aber man könnte auch sagen, ja, das ist eine Form des Ego zurücknehmens, zu sagen, ja, ich bin jetzt ready.
Nee,
also, kann man beides so oder so sehen halt. Weißt du, schon?
Ja. 100%, sogar eher in andere Richtung. Aber lass mal einen Blick drauf werfen, denn ist das jetzt gerade der beste Moses aller Zeiten? Oder was ist die schönste Zeit für dich gewesen als Moses Pelham?
Ich war aus meiner Sicht noch nie besser als heute. Noch nie.
Was sind die Parameter, woran du das festmachst?
Skills. Und die Präzision in den Skills, aber auch mit denen ich mich öffne und was beschreibe, ne, was mein dritter Punkt wäre, ne, wozu andere nicht bereit sind, es von sich preiszugeben.
Ja,
auch,
ja.
Auch, was glaube ich eh mein größter Beitrag zu dieser ganzen Sache ist, ne, dass ich mich so weit nicht, sag's den Ultra, ne, ich öffne mich zugunsten deines Lebens wie ein Fallschirm. Oder einfach sagst, das Ganze hat gar keinen Sinn, wenn ich nicht aufmache. Und mich auch dabei auch der Lächerlichkeit preisgebe, ne? Kann sagen, so ein Gefühl hat der. Ah, der hat Schiffe. Oder, wie gesagt, was soll das sein, wenn ich nicht aufmache? Quark.
Und wenn ich es mir heute anhöre, was da kommt, dann habe ich das Gefühl, ich höre das, ich spüre das, ich spüre auch dieses Selbstbewusstsein, dass das, was du gerade ausgedrückt hast, auch genau auf die Platte transportiert ist. Ist es damit zugleich auch die schönste Zeit in deiner Karriere? Oder gab es irgendwelche anderen Highlights, auf die du noch mit mehr Freude zurückblickst? Die großen, die größten Zeiten in deiner Karriere?
Ich glaube, dass es Zeiten gab, in denen ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht habe und die allein deshalb viel, viel leichter. Weißt du, dieses in deiner Jugend dir des Privilegs, dass du gerade in deiner Jugend bist, überhaupt nicht bewusst zu sein. Also für mich ist eh immer bei allen möglichen Privilegien gehört zu dem Privileg, dass man sich nicht des Umstandes bewusst ist, dass es ein Privileg ist. Weißt du, ich meine, so eine gewisse Undankbarkeit damit schwingt. Ja, da gab es Zeiten, die für mich viel, viel leichter waren. Weißt du? Die ich, wo ich natürlich zu dem Zeitpunkt eh gesagt hätte, keiner hat so schwer wie ich. Ihr wisst gar nicht, was für eine Last ich trage. Ne? Aber wenn ich jetzt heute zurückgucke, pass auf, ich glaube, ich habe es mir nie leicht gemacht. Aber da habe ich ganz viel ganz anders ausgeblendet und wusste immer alles ganz genau. Ne? Und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich ganz viele Fragen unterschiedlich beantworten kann. Also, ne, an dem sich's manchmal kaum lohnt zu streiten, weil, ja, kann man so sehen, wie du gerade sagst, ich sehe es halt anders, aber ich habe auch Verständnis für deine Perspektive. Und ich weiß, stünde ich dort, wo du stehst, hätte ich dieselbe Perspektive darauf. Also dieses, was ist denn richtig, was ist falsch, kann ich in viel weniger, es gibt ein paar Sachen, die für mich immer noch völlig eindeutig sind, aber heute in viel weniger Fällen klar beantworten, als ich das mit paar 20 konnte. Da wusste ich alles ganz genau.
Weil ich halt so viel ausgeblendet habe.
Ich finde das erschreckend, das habe ich auch in ein paar anderen, auch im privaten Umfeld, aber auch beruflich, so die Erkenntnis darüber, dass man, wenn man jung ist, denkt, man weiß es und dann sollen die Älteren die Klappe halten, weil sie das ja gar nicht so gut einschätzen können. Und wenn man dann älter wird, merkt man, ja, stimmt, aber irgendwie hatten sie recht. Weil Erfahrung.
Ist ein mieser Lehrer. Aber das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass mein Vater das halt zu mir gesagt hat, als ich ein Kind war. Da habe ich mir gedacht, ey, was laberst du? Und heute gucke ich in den Spiegel und sehe immer mehr von meinem Vater.
Ja, das ist crazy. Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen in der Legacy blühen, weil wenn wir jetzt hier in den Abschluss gehen, die schwärzeste Stunde in der Karriere des Moses Pelham, welche war das?
Der Streit mit Xavier. Und wie dabei ein Bild von mir gezeichnet wurde, ich für fürchterlich ungerecht halte. Und auch der Umgang mancher Menschen mit mir dabei. Das war das Schwierigste in meinem Leben. Und das Ekelhafteste auch. Also, das sei dir für Leute. Andererseits habe ich dabei natürlich auch echt viel gelernt. Weißt du?
Immer nicht, ne? Ehrlicherweise.
Ja, voll. Soll.
Gerade wenn man so lange wie du in diesem Haifischbecken unterwegs ist, dann muss man ja auch mit Erfolg und Misserfolg umgehen können, um überhaupt da durchzukommen. Denn das ist ja in meinen Augen immer auch das Größte und Schwierigste, wenn die Leute mit den Misserfolgen nicht zurechtkommen. Partituren-Erfolg?
Die hier gerade?
Ja.
Ja, ja. Ich habe so einen Award bekommen für den ersten Menschen, der 9-mal hintereinander die Batschkap ausverkauft hat.
Das heißt, es war kaufmännisch eine erfolgreiche Sache. Und was war inhaltlich das Stärkste für dich?
Du meinst, welches der Konzerte?
Ja, auch eher allgemein. Ob es jetzt Batschkap Tag 1 und bis 9 war. Vielleicht gibt es einen Moment, der da drin steckt, aber ich habe das Gefühl, dass das Ganze ja auch so auch in der Länge, du warst ja in ganz Deutschland unterwegs, und es ist die Abschiedstournee, ja schon emotional auffühlt.
Ich sag dir ehrlich, ich bin vor der Show so nervös, dass ich echt, bis wir wieder in Frankfurt waren, gedauert, dass ich überhaupt während der Show mich auf das, was da passiert, einlassen konnte. Das sage ich auch den Leuten während der Show, ne? Ich bin so nervös vor der Show. Deshalb komme ich auch raus und dann gibt es erstmal 3 Stücke, wo es ballert. Sag mal, ohne dass ein Wort dazwischen gesagt wird, ne, dass erstmal klar ist, wer jetzt hier ist und so. Und dann fange ich überhaupt erst an, mit den Leuten zu reden. Aber ey, das hat gedauert, bis wir haben 2 Shows in Frankfurt gespielt, dann sind wir irgendwie durch Deutschland gefahren und sind wir zurück nach Frankfurt. Bis wir wieder in Frankfurt waren, konnte ich während der Show das gar nicht so richtig genießen. Ne? Da gibt es so Momente, in denen man denkt, wow, das ist ja krass. Aber dann bist du wieder in deinem, ich glaube, das kommt so immer noch von irgendwelchen Jams als Teenager, ne? Dass ich da immer noch meine, ich müsste da irgendwas beweisen. Was verrückt ist, das sind Leute, die sind ja nur meinetwegen gekommen. Wir sind ja nicht hier auf irgendeiner Hip-Hop-Jam, wo die eigentlich anfangen dann zu buhen und sagen, ich will eigentlich den sehen. Ne? Ich bin gar nicht deinetwegen gekommen.
Das ist ja alles Quark. Das sind ja Leute, die nur meinetwegen da sind. Und dennoch habe ich immer noch dieses Gefühl, da was beweisen zu müssen.
Ja, erst in Frankfurt, als die dann so richtig durchgedreht sind und uns gar nicht das nächste Stück haben spielen lassen, hat mich das halt so richtig erwischt. Ich muss sagen, ich hatte in Berlin, da, also ich würde sagen, es gibt, pass auf, die sind mir alle wichtig, die Stücke auf der Platte, ne? Sonst wären sie nicht auf der Platte.
Ja. Also
ganz andere, die mir auch wichtig sind, die es nicht auf die Platte geschafft haben. Aber ich würde sagen, das erste Stück und das letzte Stück sind mir von den Stücken auf der Platte zusammen mit Besseres für uns die allerwichtigsten. Und das letzte Stück, Alles verschwimmt, dass der Rilla als Hagen Stoll drauf, der uns in Berlin besuchte und dann beim Soundcheck ich das zum ersten Mal mit ihm performte, da hat es mich auch böse erwischt. Das sind so die Momente, an denen die ich mich so erinnern kann.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das auch eine Lehre am Ende bedeutet. Wenn du alles andere so durchgeplant hast, hast du dich auch auf diesen Moment danach vorbereitet? Weil du wirst jetzt noch ein bisschen Termine haben, kommt noch ein Album und so. Was sagt der weitere Fahrplan?
Wie soll ich mich darauf vorbereiten, Nico?
Und wen
soll ich denn fragen? Wer kann mir dazu was sagen?
Gute Frage. Hat irgendjemand in einem anderen Genre irgendwann einfach aufgehört und ist gegangen?
Die einzigen, die ich kenne, ne, mit dem ich darüber auch sprach, ne, ist halt der Stefan von Onkelz, die mit dem Adios-Album ja auch schon mal die Situation hatten. Der dann aber sagt, ja, das waren ja ganz andere Gründe, ne, weil wir sagten, so geht's halt nicht weiter und so. Aber das ist der einzige, den ich kenne, der überhaupt mal so eine Situation hatte. Ich fürchte, da wird mir keiner helfen können.
Aber ist das ein Plan?
Überhaupt nicht. Mein Plan war, diese Sache nach meinem Dafürhalten geil zu Ende zu bringen. Und damit war ich die letzten anderthalb Jahre beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Was ich auch verrückt finde, aber ich kann mich ja nicht auf alles Mögliche konzentrieren, ich muss mich halt auf das andere konzentrieren.
Aber hast du schon mal Gedanken daran verloren? Also was es sein kann?
Ja, immer wieder kommt irgendwie irgendwas, ne? Und dann denkst du, ach komm, konzentriere dich mal auf das, was du zu tun hast.
Ich kann mir dich halt nicht vorstellen als jemand, der danach dann als Frührentner anfängt, sich auf eine Parkbank zu setzen, um Tauben zu füttern. Das ist ein Bild, das ich mir halt schwer vorstellen kann.
Ja, ich mir auch.
Obwohl ich mich da sehr nach sehne.
Nach diesem Bild?
Ja, also für mich selber auch einfach mal Ruhe haben, Tauben füttern, aber mal an. In den Himmel gucken und einfach mal Ruhe haben. So. Lass mir dieses Bild mal für die Leute ganz kurz eine kleine Sekunde stehen. es ist ja aber schon natürlich eine Frage, die man sich stellt, wenn man das Ganze so ein bisschen beendet. Was ist denn der offizielle Schlusspunkt von dem, was jetzt passiert? Also es kommt das Album. Was hast du danach noch alles auf dem Zettel? Was passiert? Was geht da noch weiter? Bisschen Promo?
Nur ein bisschen Promo.
Ja. Krass. Bei allem, wie du sonst hier so konsequent wusstest, was wann passiert, geht's danach in Urlaub, machst du danach eine neue Firma auf, schließt du das Büro ab, gehst nach Hause, Licht aus, machst mal Pause, fängst an an deiner, weiß ich nicht, Dart, Playstation, Golfkarriere zu arbeiten, irgendwas.
Nichts davon resoniert irgendwie mit mir. Nicht.
Jetzt fängt's an Quatsch zu werden. Weil ich mir das echt nicht vorstellen kann bei dir, dass danach dann die Leere ist. Und irgendwie fehlt auch etwas. Und ich gehe davon aus, dass das auch das Feedback ist, was die Leute gegeben haben, ne? Oder?
Ja,
klar. Viele Leute haben dich versucht zu überzeugen, nicht aufzuhören.
Also fragt jeder, warum und so. Und lässt sich nochmal überlegen, aber so ernsthaft. Auch da wieder, ich weißt du, wer würde denn das tun? Ne? Wer glaubt denn, dass ich mir das nicht vernünftig überlegt habe? Wer ist denn so überheblich und sagt, ich weiß es besser als du, Moses, dessen Werk und Leben es ist, über das wir hier reden?
Ich finde es halt richtig schön. Und ich glaube auch für Künstler die größte Gefahr, denn, und das ist ehrlicherweise ganz schön, weil du ja auch, wir sind ja immer noch im Backspin-Stammtisch, ja auch ein Thema von deiner Seite immer mitbringen darfst, sollst, musst, möchtest. Und dir geht es ja im Prinzip ja auch um den Punkt, an dem man jetzt steht, ne? Also du hast da deinen Weg für gefunden. Aber was macht man eigentlich mit einer Legacy?
Ja.
Kannst du dein Thema kurz einmal für die Leute hier in den Raum werfen, damit wir wissen, worüber wir jetzt reden?
Ich glaube, ich habe gesagt, ne, was macht man mit einer Legacy, genau wie du es eben gerade sagte.
Ja, wie man sie schützt vor allen Dingen.
Ja gut, aber die Frage, die haben wir ja beantwortet, ne?
Mit ja, ne, lass uns mal rauszoomen. Nicht nur Moses Pelham, sondern wenn du auch links und rechts guckst. Du bist ja auch in einem Genre mit...
Also ein Weg, der beste Weg, eine Legacy zu schützen, ist halt mit 27 zu sterben. Nee, ist doch klar. Also, keine Ahnung, ob es jetzt 27 sein muss, ne? Aber Amy Winehouse, Elvis Presley, Kurt Cobain, wie sie alle heißen, ne? Pass auf, plötzlich lieben dich alle. Alle können mich auf dich einigen, du bist der Größte, ehrlich. Ne?
Aber das ist ja nicht der Plan, den man generell verfolgen sollte. Und jetzt gibt es ja auch neben dir, und lass uns vielleicht mal ein bisschen im Rap gucken, national, gerne international, auch mit deinem Blick da drauf. Hast du dir das angeguckt vorher und auch einen Blick darauf gehabt, wie andere mit ihren Legacies umgehen, innerhalb deines Genres, innerhalb des großen Gesamtgenres?
Ich glaube, ich habe es versucht und gemerkt, dass das nicht geht, diese Situation. Also ich kenne jetzt keinen Fall. Ich kenne Leute, die dann eine Platte machen, die irgendeine Platte ist und dann sagen, das ist meine letzte Platte. Aber das ist ja auch überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wollte eine Platte, die sich damit beschäftigt, dass die letzte Platte ist. Kenne ich nicht.
Das ist gerade krass, ja. Ehrlicherweise, ich denke die ganze Zeit auch noch drüber nach. Es fällt schwer, denn auf der anderen Seite ist es, und das ist so eine Beobachtung, die ich über die Jahre gemacht habe, dass auch Künstlerinnen und Künstler ganz oft das Problem haben, dass sie dann doch vielleicht, also es ist um eine Legacy geht, weil sie lange da sind. Ich finde Wu-Tang zum Beispiel, das ist ein super Beispiel dafür, dass die sehr lange dabei sind, auch 30-jähriges Jubiläum vom Album feiern. Aber die Legacy im Prinzip aus diesem einen Punkt besteht. Vielleicht noch ein zweites Album, das aber trotzdem dafür sorgt, dass Wu-Tang Forever ist und dass die ganze Welt das W zeigt, egal wo sie sind. Aber die sich wahrscheinlich nie Gedanken um die Legacy selber gemacht haben. Und wie man damit umgeht.
Das Ding ist halt, ich hab mich halt damit schon sehr früh beschäftigt. Ne? Wie gesagt, ich hatte immer dieses KLF-Ding vor Augen.
Ja.
Ne, die dann plötzlich weg waren. Und behaupteten, sie hätten diese Million Pfund verbrannt. Ne? Was ich schon damals nicht geglaubt habe. Aber so war das natürlich dann bei Röhler Martrein-Projekt auch. Ne? Dass du sagst, pass auf, von vornherein mit Ansage, zwei Alben. Auch leider, weil die verrückt geworden, das können wir doch nicht machen. Doch, können wir machen. Das klappt gar
nicht. Ich dachte, es kommt noch was hinterher, deswegen habe ich Stille gelassen. Aber diese Konsequenz, braucht man die als Künstler eigentlich? Also so, ich versuche von dir auch ein bisschen von dir rauszuzoomen auf andere. Hättest du das auch anderen gewünscht, dass sie konsequenter sind in dem, wie sie mit ihrer Legacy umgehen?
Ich finde, mir steht es nicht zu, darüber zu urteilen, was andere machen sollten.
Natürlich. Du hast einen Award gekriegt für Charts in fünf Dekaden. Du hast 31 Jahre Karriere hinter dir. Du hast einen Abschied gebaut, wie man ihn bauen müsste, um sich die Legacy zu schützen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch, dass dieses Album so jetzt entstanden ist, wie es entstanden ist, es auch nochmal stärker ist als dieser Soft-Exit aus, oh, das war wohl dann ja mein letztes oder sowas. Das ist, natürlich hast du ein Recht darauf. Deswegen sitze ich ja jetzt auch mit dir, darüber zu sprechen, how to protect and how to maybe exit your legacy. So, das müssen wir einmal machen. Da kommst du nicht drum herum. Da brauche ich ein paar Hinweise und ein paar Advisory von dir.
Ja, ich habe mir darüber nicht für andere Gedanken gemacht. Ne? Ich habe mir vielleicht eine Mahnung genommen in dem einen oder anderen, was ich bei anderen sah, ne, wie das auf mich wirkte. Aber mir geht es ja darum, was mache ich denn jetzt mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit der Info, die ich glaube zu haben. So reifte in mir der Gedanke, das so zu tun, wie ich es jetzt eben tue.
Man hat eine Legacy.
Kennst du das letzte Stück des Albums?
Ja.
Also das ist auch die fünfte Single daraus, ne?
Ja.
Alles stimmt und kommt mit dem Album zusammen. Ich finde, klarer als ich es da formuliere, kann man es nicht formulieren. Was ich hier will machen.
Ja, aber wäre die Logik aus dem Format, dass wir sagen, können wir nicht drüber reden, hört euch das Album an.
Ja, ey, scheiß auf diesen Podcast, gebt euch dieses Fick-Album. Simple as that. Ciao, macht's gut. Und ne, sage ich auch immer, ne, pass auf, alles, was ich wirklich zu sagen habe, sage ich natürlich viel ausgearbeiteter mit noch ganz anderen Mitteln, die mir dabei helfen, das zu formulieren, was ich sagen will, auf so einer Platte. Ist doch klar.
Und wenn du die Huldigung von mir haben möchtest, das machst du auch auf wirklich eine sehr, sehr gute Art und Weise. Denn ich muss sagen, natürlich beim Durchhören und einem, ich bin ja auch älter und denke ja auch über Dinge nach. Ach, guck mal, selbst ich habe ja in meiner Welt auch das Moment, die Thematiken, wie mache ich denn meine Sachen weiter? Wie führe ich denn auch Gespräche mit Menschen? Versuche ich als Kopf, Gesicht von Backspin einem Zeitgeist für 18-Jährige hinterherzurennen? Oder mache ich es halt genau der Legacy entsprechend auf eine Art und Weise, die dem gerecht wird? Und wie man das auch, finde ich, im Zweifel richtig machen sollte. Genau diese gleichen Prozesse gehe ich ja auch durch. Hab da auch schon meine Entscheidung für getroffen. Ich finde zwar Musik halt so.
Die da wäre.
Die da wären zum Beispiel genau nicht versuchen, was ich auch noch nie gemacht habe, sowohl Klicks als auch Sichtbarkeit und Zeitgeist hinterherzurennen, sondern immer dafür zu sorgen, dass du in dir konsequent und authentisch bleibst in dem, was du machst, wie du es machst. Und das ist ja bei mir nun immer das Gespräch und die Art und Weise, wie ich mit Menschen dazu komme, dass sie sich öffnen und dass sie bereit sind, mit mir über mehr zu reden als über die Musik. Ich war ja auch noch nie derjenige, der so nur über, lass uns mal über die Snare im Song, nein, das bin ich nicht, du kannst mit Falk machen oder mit jemandem anders. Mir geht's ja um das Momentum, in dem man sich befindet. Und das finde ich hier bei dir halt total spannend. Und genauso habe ich aber auch gerade die Situation natürlich nach, wir haben auch, keine Ahnung, 2000 Interviews auf YouTube veröffentlicht, mache das seit 20 Jahren. Was mache ich? Will ich das auch noch? Was mache ich denn in 30 Jahren? Und wie mache ich das? Und wann ist es richtig? Ist ein Ende schlau? Oder bin ich selber noch zu umtriebig? Ich habe hier genau wie du den Moment, dass du sagst, du bist besser denn je in dem, was du handwerklich machst. Dann darf man ja eigentlich nicht aufhören. Und trotzdem machst du es.
Für das Werk. Trying to build a legacy.
Die Frage stelle ich mir. Aber dann zurück zur Frage. Was ist denn, wann ist es eine Legacy? Was würdest du sagen? Reicht da ein Album für? Muss man dafür sich 30 Jahre lang den Arsch aufreißen und 16 Alben und weiß ich nicht was machen?
Oh, ich glaube, es gibt Fälle von beidem, ne? Also diese Leute, die ein Album getroppt haben und keiner weiß, wo die hin sind, das ist schon auch krass. Ich glaube, dass zu so einer Legacy ein bisschen gehört, dass du weg bist. Also das, man kann dich halt nur vermissen, wenn du nicht da bist, weißt du?
Ganz, ganz bewusst so gewählt, ne? Ihr kriegt nichts von mir. Wenn ihr was wollt, hört euch die alten Sachen an. Dann werden sie dich vermissen. Dann stochern sie in deinem Nachlass. Vielleicht werden die Sachen dann sogar besser, weil das ist ja ehrlicherweise bei den Leuten, die gehen, immer so, dass dann auf einmal alles auch sich noch stärker durch die Zahlen im Streaming sowieso,
aber auch inhaltlich. Ja, aber mich macht es wirklich ein bisschen aggressiv, ne? Dieses Ding, dass Leute, die vor einen Scheiß gegeben haben, plötzlich, wenn jemand stirbt, das Bild von ihm posten und so, Bruder, du wusstest vorher überhaupt nicht, wer das ist, halt die Fresse. Ey, richtig ekelhaft, ne? Vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo es den Menschen überhaupt nichts mehr bringt. Nervt mich richtig.
Jetzt bist du aber auch trotzdem, dadurch, dass du lange dabei bist und eine Legacy hast, die auch jemand, der sie dadurch auch so ein kleines bisschen schützt. Hast du das Gefühl, das hat halt noch einen Wert in der Welt, in der wir sind? Aus der Schnelllebigkeit, aus Social Media, aus Singles, aus Zeitgeist, wie es sich gerade aufstellt? Den Respekt vor dem zu haben, was du da gemacht hast und auch wie du es beendest? Glaubst du, den gibt es?
Ja, allein dadurch, dass ich ihn habe, gibt es ihn ja schon.
Ich dann auch, ne?
Ja, ich glaube, dass es schon noch ein paar andere Leute gibt, die das auch so sehen, was mir ganz gut tut. Ja. Aber das ist ja jetzt die Frage, die wir uns immer stellen bei dem ganzen Ding. Ne? Ab wann ist denn genug? Ne? Ab wann kriegst du genug Liebe dafür? Ab wann, wie viele Leute müssen sagen, ja, du bist wirklich der Größte, dass du echt der Größte bist? Oder geht es darum, dass irgendwelche Experten das sagen? Oder
wer, wie viele von welcher Art Leute müssen das sagen, dass es stimmt?
Ja. Hm? Ich finde es ja andersrum total spannend, wenn ich auch so aus dann meinem Blickwinkel darauf gucke, wie Künstler sich bewegen, die 30 Jahre meines Lebens, 40 Jahre meines Lebens auch privat quasi mit begleitet haben, wie die damit umgehen. Und ich merke Unterschiede. Und ich habe das Gefühl, ich habe zum Beispiel bei Nas so einen Moment gehabt, als er wieder zurückgekommen ist, dass da auf einmal eine andere Energie drin gesteckt hat.
Kannst du das spezifizieren?
Ja, ich habe das Gefühl, dass man spricht ja bei allem immer vom Künstler-Ego, aber hier muss ich ja wieder zurückkommen, dass irgendetwas in der Gleichung irrelevant geworden ist. Irgendeine Währung ist für ihn egal geworden. Dass er sich wieder freier damit beschäftigen konnte, worum es ihm geht. Und es braucht sicherlich vielleicht auch Einflüsse von außen. Das muss man ja auch immer an der Stelle sagen. Es braucht ja schon auch irgendwie Menschen, die dafür sorgen, dass man irgendwie wieder neue Impulse kriegt. Dass man irgendwie einen anderen Blickwinkel kriegt. Und vielleicht dann doch auch Zeitgeist von der Seite bekommt, der dafür sorgt, dass man das Momentum, dass man vielleicht, also das da ist, dass man das vielleicht befüttern kann mit seinen eigenen Fähigkeiten. So. Hast du das gespürt beim Prozess des Albums, dass du auch was zur Seite geschoben hast, was dafür gesorgt hat, dass was du zum Finale jetzt gemacht hast, besser ist? Das ist vielleicht komplex formuliert, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich habe einfach gemerkt, die letzten Sachen von ihm sind einfach besser als die er in der Zwischenphase 25 Jahre lang gemacht hat. So. Und das liegt ja nicht nur an ihm selber, so, weil er natürlich auch weiterhin der Typ ist, der er ist, sondern auch irgendwie das Hitboy an seiner Seite ist und dafür sorgt, dass wir mixen mal Nas neu. Und er brauchte da jemand von außen dafür. Vielleicht braucht man den auch nicht. Vielleicht reicht auch die innere, das neue Mischen von den Parametern, von den Dingen, die man hat, dass bestimmte Währungen unwichtig werden und sowas alles. Denn ich finde, das klingt, es gibt auch andere Künstler, die lange dabei sind, da klingt irgendwann das nicht mehr so, weil es vielleicht etwas hinterherjagt. Dein Album klingt wie etwas, was jemand macht, der weiß, was er hier tut, warum er aufhört. Ohne Dankeschön. Dass er die Verzweiflung hat.
Mhm. Und vielleicht ist das am ehesten die Antwort auf die Frage, die du da stellst, dass es zwischendrin, ich hatte eine Vision, wie dieses Album sein sollte, die sich nicht mit dem deckt, wie das Album jetzt ist.
Ah, okay.
In meiner Vorstellung war das ein Album, das nur Stücke hat wie Der Anfang vom Ende, Besseres für uns und Alles verschwimmt. Für mich die Antwort auf die Frage, was will ich hinterlassen? Ja. Und während ich dann im Prozess wirklich nur noch an diesem Album zu arbeiten war, wurde für mich eine andere Frage irgendwie wichtiger, nämlich, was willst du nochmal machen? Nicht, dass die andere unwichtig geworden wäre. Ich halte es immer noch für die wichtigsten Stücke auf diesem Album. Aber ein Stück wie Benelli M4 oder ein Stück wie Soundgood hätte es auf der Platte in meiner ursprünglichen Vorstellung einfach nicht gegeben. Ne? Weil ich gesagt hätte, nee, das ist mir zu infantil, zu sehr das, was ich vorher machte. Ich will da gar nicht mehr hin. Ich will es so altehrwürdig haben. Aber ich glaube, dass es der Platte sehr gut getan hat, dass da nochmal ein anderer Grund dazu kam. Eine andere Motivation. Dadurch ein bisschen was Spielerisches bekommen. Und der Jan, also Jan Wehn, ne, der beobachtete, wie ich finde, sehr schön, dass die Platte dadurch sowieso viel abwechslungsreicher wird, aber auch ein bisschen wie so eine Reise durch mein gesamtes Werk wird. Ja. Wenn ich mir das verboten hätte, wie ich das geplant hatte, dann wäre das ja nicht so. Und mir fällt dabei auf, dass es dadurch ein bisschen kurzweiliger wird und ein Stück, das ich, wie gesagt, für das Wichtigste halte, ne, Alles verschwimmt, dich ganz anders triffst, wenn es nach einem Stück kommt, was noch so ein bisschen Halligalli ist. Also ich einfach viel härter erwischt. Wie so ja. Diese eine Ballade bei einer Rockband, weißt du? Da wird 10 Songs lang geschrien, und dann kommt Nothing Else Matters.
Es ist schwierig. Ich krieg dich nicht so ganz zu greifen für das, was danach passiert. Und trotzdem ist es ja kein Ende. So.
Wie ich Eckhart Tolle auf Alles verschwimmt sagen lasse, ne? Das Geheimnis des Lebens besteht darin, zu sterben, bevor man stirbt, und zu erkennen, dass es keinen Tod gibt.
Das sind eigentlich schon Schlussworte hier, ne?
Hm.
Weißt du, was du Freitag machst? Freitag kommt das Album.
Hm.
Was machst du da?
Ey, da
warten,
bin ich auf
was die Leute noch sagen?
Ja, mich interessiert es ja schon immer sehr, ne? Was Leute irgendwie unter ein Video auf 3PTV schreiben, ne? Vielleicht ist es ein Glück, dass ich gerade mich dazu komme, mich intensiv damit zu beschäftigen. Aber pass auf, lass mich doch nicht lügen, das habe ich dir schon mal gesagt, ne? Während ich lange Zeit behauptete, das nur für mich zu machen, und das habe ich zu einem Großteil auch, so ist ja nicht, ne? Aber ich brauche schon auch jemanden, der das empfängt, der dem Senden einen Sinn gibt. Ne? Das muss keine Mehrheit sein oder irgendwas, aber irgendwer muss da am anderen Ende der Leitung sitzen. Sonst würde ich mir das, glaube ich, mit dem ganzen Aufwand sparen.
Ich frage mich, ob nicht vielleicht auch, dass man macht das für sich, ein bisschen eine Schutzhaltung zu ist, um sich wieder darin zu finden, was man da macht.
Bestimmt eine Schutzhaltung, aber ich sag dir, es ist halt auch die Wahrheit. Also ne, das, was ich da mache, das kannst du nicht für andere machen. Also nicht nur für andere. Wenn du das
aber
nicht,
wenn, ja, sorry?
Ja, wenn du das nicht willst, wenn du nicht selbst auf der Suche nach irgendeiner Wahrheit bist, dann hat es echt überhaupt keinen Wert, dich dermaßen zu öffnen und derart angreifbar zu machen.
Weißt du, ich mach mir, wenn jetzt nach diesem Gespräch fast ein bisschen Sorgen um dich. Wenn ich weiß, dass du dich so gut fühlst wie noch nie in dem, was du machst, gleichzeitig aber diese Tür zumachst und ich dich ja auch über all die Dekaden als jemand kennengelernt habe, der das auch als Ventil braucht, um diese tiefe, hochemotionale, hochsensible Seite, die du zweifelsohne hast und die manche, die sich nur oberflächlich mit dir beschäftigen, vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sehen, nur die, die sich mit dir beschäftigen, wissen, dass die dann kein Ventil mehr hat.
Hm. Ich habe ja auch in beispielsweise meinem Projekt Glashaus einen Weg gefunden, zu formulieren, was mich umtreibt. Also ich...
Hintertüren sind da.
Das soll jetzt gar keine Hintertür sein. Ich wollte damit eigentlich sagen, dass für die Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte, ne, es vielleicht auch das eine oder andere Ventil gibt. Also so habe ich mir das jedenfalls zurechtgelegt, ne? Wenn ich mich fragte, okay, was machst du jetzt eigentlich?
Ich könnte mir vorstellen, du würdest dich auch trotzdem sehr gut auf Bühnen machen, um Menschen darüber Geschichten zu erzählen. Wie sie mit sich selbst ins Reine kommen und wie sie mit sich selbst vielleicht auch besser umgehen können.
Ja, wäre es nicht besser, wenn ich mit mir selbst mehr im Reinen wäre, um sowas zu machen?
Album klingt aber danach, als ob du auf einem guten Weg wärst.
Dankeschön.
Ey, ich hätte gesagt, wir hören uns zur nächsten Platte, aber gibt's ja nicht. Das ist ein richtig schwieriges Ende. Wo ist es? Ich hoffe, wir sehen uns dann mal wieder.
Ja, das hoffe ich auch.
Meld dich. Erfahren, wenn was ist. Irgendwas.
Ja.
Verdammte ja. Axt. Ey. Scheiße. Herzlichen Glückwunsch für diese Platte. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und viel Glück mit dieser Platte. Und viel Kraft für alles, was danach passiert. Und irgendwie bin ich mir ziemlich sicher, es war nicht das letzte Mal. Und trotzdem war es das letzte Mal. Und du hast die letzten Worte, denn es gebührt dir, wenn das Ganze auch noch so heißt. Und es das letzte Mal ist, dass wir offiziell bei Backspin miteinander über Musik.
Das ist wirklich überhaupt nicht intendiert gewesen. Das ist ja eh so ein Ding bei dieser Kunst, ne? Das sind oftmals Dinge, die ich, von denen ich sagen würde, ich habe die da nicht reingelegt, ne? Aber die ich dann plötzlich entdecke und denke, oh, das ist ja krass. Ne? Also jetzt, wie hat Twilight Zone beispielsweise, also das Stück, so ein Kreis schließt, ne? Irgendwas davon habe ich geahnt, aber wie hart es das tut, das war mir überhaupt nicht klar. Das habe ich erst bemerkt, als das Stück da schon ein paar Wochen lag. Ne? Und so ist es auch bei dem, was für mich schöne letzte Worte sind. Die letzten Worte, die ich spreche, auf letzte Worte, am Ende von alles verschwimmt, sind eins noch, vergiss nicht, wie sehr wir dich lieben.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.